Ich lese aus Gottes Wort den Predigttext. Der steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der am Verborgenen ist. Und dein Vater, der an das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.
Guten Morgen. Praktischer Glaube im Alltag, wie geht das? Diese Frage beschäftigt nicht nur uns hier in unserer Predigtserie bei Mittendrin. Ich habe am Dienstagmorgen einen Artikel in der Welt gelesen. Der hatte die Überschrift: Oh Gott, ich weiß nicht, wie man betet. Was macht man als ganz normaler Agnostiker, wenn man plötzlich den Wunsch verspürt, Gott anzurufen? Sehr, sehr interessanter Artikel. Die Autorin schreibt darin unter anderem Folgendes: Neulich geschah etwas, das so schlimm war, dass es in mir den Wunsch weckte, zu beten. Es schien mir, als hätte ich die Welt eigenhändig aus den Fugen gehoben. Ich wollte meine Stirn auf eine hölzerne Bank legen, die Finger warm und schwitzig falten. Ich wollte flüsternd etwas aufsagen, weinen, um Vergebung bitten. So etwas halt. Die Vorstellung war sehr konkret. Was mich überraschte, ich bin keineswegs religiös. Ich war also einigermaßen beeindruckt von der Klarheit meines Wunsches. Er kam fast ohne Vermittlung, war einfach da. Wie man eben weiß, dass bestimmte Handlungen bestimmten anderen entsprechen. Ich wollte nicht baden, ich wollte nicht Schopenhauer lesen, ich wollte nicht mit meiner besten Freundin telefonieren, ich wollte auch kein Yoga machen, mich besinnen, betrinken, ausruhen oder schlafen legen, ich wollte beten. Ich wollte Worte sprechen, ich wollte mich an etwas wenden, dessen Größe der Irrationalität des Geschehenen entsprach, mich überantworten. Ich trug den Gedanken an Gott in mir wie ein rohes Ei. Schließlich ist es selten, dass man so eine ungebrochene Gottessehnsucht in sich spürt. Ich musste mir sehr klar über meine Erwartungshaltung an Gott werden, bevor ich ihm gegenüber trat. Ich habe mir am Dienstagmorgen so sehr gewünscht, dass diese Frau irgendwie diesen Bibeltext findet, den wir uns jetzt angucken. Oder dass sie irgendjemanden trifft, der ihr das erklärt, was Jesus seinen Leuten hier erklärt. Die Sehnsucht danach zu beten und die Frage, wie betet man eigentlich richtig, die ist nämlich nicht neu. Diese Frage ist so dringend und so wichtig, dass Jesus, als er gelebt hat, gleich in seiner ersten Rede, die er gehalten hat, das thematisiert. Der Bergpredigt. Und wir werden gleich sehen, wie die geistlichen Übungen, die wir uns unabhängig voneinander Sonntag für Sonntag hier angucken, wie eng die eigentlich zusammenhängen. Thomas hat letzte Woche über das Thema Bibellesen gesprochen. Wir denken heute über Beten nach. Woher bekommen wir die Infos zum Beten? Aus der Bibel. Und schon sehen wir, die beiden gehören ganz eng zusammen. Ich bin gerade in so einer Lebensphase, in der ich neu schätzen lerne, was Menschen des Glaubens von früher alles gemacht haben. In einer Phase, wo ich denke, wir müssen zum Glück nicht alles neu erfinden. Zum Beispiel Martin Luther. Er hat sich beim persönlichen Bibellesen immer drei Fragen gestellt. Erstens, was sagt mir dieser Bibeltext über Gott? Das hat er zu Dankanliegen und zu Anbetung formuliert. Die zweite Frage, die er sich gestellt hat, war, was sagt mir dieser Bibeltext über mich selbst? Daraus hat er ein Bekenntnisgebet gemacht oder die Anerkennung. Und die dritte Frage, die er sich gestellt hat, ist, was sagt mir dieser Bibeltext, was ich ganz konkret tun kann oder wofür ich ganz konkret beten kann? Und daraus ist bei ihm Bitte und Fürbitte geworden. Und vielleicht hat er diese Aufteilung aus dieser Bibelstelle von Jesus übernommen. Diese Dreiteilung finden wir darin nämlich auch. Es gibt kein geistliches Wachstum. Es gibt keine Veränderung im Glauben. Es gibt kein Jesus-ähnlicher Werden. Es gibt keine veränderte Nachfolge, Jüngerschaft, sagt die Bibel dazu, ohne geistliche Übungen. Und durch die geistlichen Übungen wird sich die Beziehung verändern. Jesus steigt hier in seine Erklärung zum Thema Gebet der geistlichen Übung mit einer sehr provokativen Gegenüberstellung ein, wenn er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Die beten, um sich zu zeigen, um gesehen zu werden. Und dadurch, dass andere sehen, wie sie beten, bekommen sie ihre Zufriedenheit und ihre Anerkennung. Sondern geh in dein Kämmerlein, übersetzt Luther, in dein Zimmer und mach die Tür hinter dir zu. Diese Info hätte dieser Autorin, die diesen Artikel geschrieben hat, wahrscheinlich enorm weitergeholfen. Sie ist, wenn man den ganzen Artikel liest, durch Berlin geirrt und hat irgendwo einen Ort zum Beten gesucht. Es wäre so wichtig zu wissen, Gebet ist in erster Linie Beziehungspflege. Es ist nicht unbedingt nötig, dafür den geeigneten Ort zu finden. Das Schöne an einer Beziehung ist doch, dass sie ortsunabhängig funktioniert, oder? Aber, und das betont Jesus hier an dieser Stelle, es gibt Zeitpunkte und es gibt Orte, die sind für die Beziehung extrem wichtig. An diesen Orten bekommt die Beziehung den totalen Fokus. Da wird sie besonders gepflegt. Vielleicht sogar erinnert man sich daran, dass die Beziehung dort angefangen hat. Und man kommt immer wieder an diesen Ort zurück. Volle Aufmerksamkeit. Und deswegen die erste Frage an dich, gibt es so einen Ort in deinem Leben? Der muss nicht sein, aber die besondere Beziehungspflege, dafür gibt es diesen Ort. Gibt es den? Ein Platz, an dem du dich mit Gott triffst, und an dem du deine Dinge mit ihm besprichst, so dass sich eure Beziehung verändert. Ein Ort in deiner Wohnung, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, irgendein Platz im Park. Ich kenne Leute, für die ist die Toilette dieser Ort. Das ist der einzige Ort, an dem sie wirklich Ruhe haben. Und Gott hält das aus. Dieser Ort, weg von dem letzten, ist der wichtigste Platz in deinem Leben. Dieser Ort der Gottesbegegnung ist der wichtigste Platz in deinem Leben. Dieser Ort ist der Ort, wo die Privataudienz bei dem Schöpfergott stattfindet. Face-to-face-Zeit mit dem Gnädigen, dem Liebevollen, dem Ewigen, dem gerechten Gott. Kein anderes Treffen auf dieser Welt. Kein anderes Treffen in deinem Leben ist so wichtig wie dieser Moment. Viele von uns, Kerstin hat es eben angedeutet, haben eine volle Woche. Treffen bestimmen unseren Zeitplan. Und häufig bestimmt die volle Woche, ob ich mir Zeit für Gott nehme oder nicht. Wie wäre es, das mal umzudrehen? Die Treffen mit Gott bestimmen und haben Auswirkungen auf die Treffen in der Woche und auf meinen Zeitplan. Hast du bei all den wichtigen Treffen, die deine Woche so füllen, schon mal so über deine Gebetszeit nachgedacht? Praktischer Hinweis Nummer 1 von Jesus: Geh in diesen Raum und mach die Tür hinter dir zu. Warum? Es geht um ungestörte Privatzeit. Es geht einfach darum, die Ablenkungen zu minimieren. Für mich bedeutet das, Computer auslassen und Smartphone auf Flugmodus. Für Christen, gerade in Gemeinde, gibt es so viele Dinge, die gesehen werden. Es wird gesehen, ob wir im Gottesdienst sind. Es wird gesehen, ob wir mitarbeiten. Es wird gesehen, mindestens von einigen, ob wir spenden. Es wird gesehen, ob wir uns um andere und umeinander kümmern. Es wird gesehen, ob wir die berühmte zweite Backe auch noch hinhalten und so weiter. Aber niemand außer Gott sieht oder weiß, ob wir uns alleine mit ihm Zeit zum Gebet nehmen, weil niemand außer Gott mit dabei ist. Es geht in dieser Zeit um nichts anderes als die Beziehungspflege zwischen Gott und dir. Wenn das aber stattfindet, wird es nicht unbemerkt bleiben für andere. Vielleicht kennst du jemanden, von dem du sagst, dessen Glaubensleben oder deren Glaubensleben ist lebendig und attraktiv und ansprechend. Ich hoffe, du kennst so jemanden. Ich wette, es gibt einen Zusammenhang zum persönlichen Gebetsleben. Praktischer Hinweis Nummer 2. Was passiert da? Und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, unsichtbar ist. Warum sagt Jesus das? Das ist doch eigentlich logisch, oder? Ja, aber nur weil es logisch ist, ist es deswegen nicht weniger komisch, mit jemandem zu reden, den man nicht sieht und manchmal sogar auch noch laut. Und Jesus sagt hier, Gott ist gegenwärtig. Kein Problem, dass du dir vielleicht ein bisschen komisch vorkommst, vielleicht sogar ein bisschen bescheuert vorkommst, laut mit jemandem zu reden, den du nicht siehst, aber Gott ist da. Und für mich ist es manchmal hilfreich, so auch in das Gebet zu starten. Herr oder Vater oder Jesus, es ist komisch, dass ich dich jetzt nicht sehe, aber ich weiß, dass du da bist, weil dein Wort sagt, dass du da bist. Und deswegen rede ich jetzt mit dir. Beten bedeutet, mit dem unsichtbaren, aber sehr, sehr realen und lebendigen Gott zu reden. Und wenn du das ausprobierst, wirst du sehen, welche Konsequenzen das hat und wie sich Beziehung verändert. Okay, Gott, los geht's. Lass uns reden. Was soll ich sagen? Kennt ihr diese Momente? Was soll ich denn sagen? Über was wollen wir reden? Und ich glaube, um diese peinlichen oder komischen Momente zu umgehen, gibt es vorformulierte Gebete, die dann da eingesetzt werden. Ich habe überhaupt nichts gegen vorformulierte Gebete, ganz und gar nicht. Die können sehr, sehr hilfreich sein. Aber ich merke aus meinem Leben, bei den vorformulierten Gebeten kommt häufig die Beziehungsebene sehr, sehr kurz. Ich rede mit meiner Frau ja auch nicht ausschließlich mit rezitierten Gedichten, also eher selten oder nie. Aber der Gebetsanfang kann für Leute, die Smalltalk nicht können oder nicht mögen, kann der Anfang eines Gebets schwierig sein. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Schönes Wetter, ja, aber das weißt du ja auch schon. Irgendwie so. So kann sich Gebet manchmal anfühlen. Und scheinbar wusste Jesus das. Und deswegen sagt er, so sollt ihr beten zu einem Papa, der sowieso schon alles weiß. Und dann kommt das Gebet, das den meisten Menschen als Vater unser bekannt ist. Viele kennen es auswendig, es ist wahrscheinlich das am meisten wiederholte Gebet der Welt. Und Jesus sagt hier etwas ganz Wichtiges vorher, plappert nicht. Plappert nicht. Leiert es nicht einfach runter. Nicht die Häufigkeit oder diese Form ist entscheidend. Darauf kommt es nicht an, sondern die Beziehung. Und vielleicht wird das Vaterunser heute häufig leider genau so gebraucht, wie Jesus gesagt hat, so bitte nicht. Und er geht noch weiter, er sagt, es ist ein Kennzeichen von Heiden, also von Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben, dass sie Wert auf Menge der Wiederholungen und auf die Form legen. Aber Jesus sagt, ihr könnt Gott nicht mit der Menge der Wiederholungen oder mit der Form der Gebete beeindrucken und ihr müsst es auch gar nicht. Wir müssen Gott auch nicht informieren über irgendwas, als wüsste er das nicht. Es geht um die Beziehungspflege. Und ich glaube, wenn Jesus hier sagt, so sollt ihr beten, dann meint er nicht nur, genau das sollt ihr beten, sondern so, in dieser Art sollt ihr beten. Das Vaterunser kann uns eine Struktur geben, wie ein Gebet aussehen kann. Und dazu drei Punkte. Erstens die Anbetung. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Gebet bedeutet nicht, ich sage meinem Chef, was er hören will, damit ich nicht rausfliege. Gebet bedeutet, ich gehe zu meinem Papa und sage ihm, was er mir bedeutet. Eine Beziehung zu Gott ist auf Gnade aufgebaut und nicht auf Leistung. Ein Papa freut sich, wenn sein Kind zu ihm kommt. Wir haben 4 Kinder, alle total unterschiedlich. Und manchmal sind es gerade die, die aus irgendwelchen Gründen nicht zu guter Leistung oder nicht zu Höchstleistung in der Lage sind, die besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit brauchen und dann auch bekommen. Sie sollen gerne immer wieder kommen wollen. Das ist das Ziel. Was bedeutet heiligen oder geheiligt? Das klingt sehr altmodisch. Andere Worte dafür sind verehren oder loben oder eben anbeten. Jesus sagt, es ist gut, ein Gebet damit zu starten, den Namen Gottes des Vaters zu loben. Ein Name drückt nämlich ganz viel von der Identität aus. Es geht darum, Gott für das zu loben, zu ehren, anzubeten, was er ist und was er getan hat. Das hält Jesus, der Gott übrigens sehr gut kennt, für einen angemessenen Start in das Gebet. Fokus darauf, wer ist Gott und was hat er getan? Vielleicht sagst du, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Papa. Mein Vater war so nicht. So kann ich nicht beten. Vielleicht kann dir das Gebet zu einem perfekten Papa helfen, mit deinem Papa zu reden, wenn das noch möglich ist. Und nicht das Verhältnis zu deinem Papa verhindern, so mit Gott zu reden. Lass uns das mal umdrehen. Gott ist der perfekte Papa, der uns helfen kann, unser Verhältnis zu unserem Papa zu verändern. Praktischer Glaube im Alltag. Ganz praktisch sieht das so aus. Ich versuche, und ich kann euch nur ermutigen, das auch zu machen. Ich nehme mir einen Bibeltext, ich lese ihn und ich frage mich, was sagt dieser Text über Gott? Oder was magst du gerade am liebsten an Gott? Welche Eigenschaften siehst du gerade, liebst du gerade besonders an Gott? Und ich muss es aufschreiben für mich, weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann und meine Gedanken gehen überall hin und ich denke irgendwie so, das war doch jetzt auch kein Gebet, weil ich an alles Mögliche gedacht habe, aber nicht an Gott. Und dann schreibe ich Dinge auf, wenn mir das auffällt in dem Text. Danke, dass du treu bist, zum Beispiel, wenn Menschen sich von mir abwenden oder untreu werden. Danke, dass du so großzügig bist. Danke, dass du stark bist, Gott. Meine Schwäche ist für dich kein Problem. Das liebe ich an dir, Papa. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke für deine Vergebung. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Wann hast du Gott zum letzten Mal Komplimente für das gemacht, was er ist und was er getan hat? Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, um mich zu retten. Wenn du das nicht gemacht hättest, gäbe es für mich keine Hoffnung. Oder auch nicht ganz so groß. Danke für den Kaffee, den du gemacht hast. Ist mir gerade besonders wichtig. Das kann jeder für sich machen. Geh in dein Kämmerlein und starte so in ein Gebet. Das geht aber auch zusammen. Am besten zusammen mit Singen. Und wir beten jetzt gemeinsam. Geh innerlich in dein Kämmerlein und wir beten gemeinsam gesungen, wie Gott ist. Wir sagen ihm das gemeinsam. Er ist himmlisch, er ist heilig, er ist königlich und er ist ganz, ganz persönlich. Lasst uns aufstehen und gemeinsam singen, so groß ist der Herr. Der zweite Punkt schließt sich hier nahtlos an. Es geht um das Bekenntnis und zwar im Sinne von einer Anerkennung. Es geht nicht um mich, sondern es geht um dich, Gott. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Es geht darum anzuerkennen, dass es gut ist, wenn Gottes Wille immer mehr Realität wird auf dieser Erde. Lass uns deinen Willen immer mehr erkennen und anerkennen. Und wenn wir das wirklich ernst meinen, das zu beten, dann beten wir hier, dass wir unsere Entscheidungsgewalt in die Hand Gottes abgeben. Und je mehr wir verstehen, wie Gott ist, je mehr sich die Vertrauensbasis zu ihm vertieft, desto mehr wird das in uns ein echter Herzenswunsch, dein Wille geschehe. Die Basis von Beziehung ist Vertrauen. Und wenn Gott absolut vertrauenswürdig ist, kann es dann für uns irgendetwas Besseres geben, als dass sein Wille geschieht. Im Himmel, da wo Gott jetzt schon ist und regiert, da ist das schon in absoluter Perfektion Realität. Bei uns auf der Erde noch nicht. Hier sind wir an vielen Stellen noch weit, weit weg von perfekten Umständen. Aber unsere Bitte kann sein, lass es hier immer mehr so werden, wie es bereits bei dir im Himmel schon ist. Und dafür können wir auf der einen Seite einiges tun, dafür können wir aber auch konkret beten. Wir können für Menschen beten, die Gott gegenüber noch skeptisch oder ablehnend sind. Falls du Gott kennst und liebst, kannst du ihm dafür danken, dass du ihn kennengelernt hast und zu einer Kirche gehörst, deren Anliegen es ist, dass Gottes Reich in Potsdam immer mehr Realität wird und immer mehr sichtbar wird. Du kannst für andere Kirchen beten, die neu anfangen oder für die, die es schon lange gibt. Für Christen, die darunter leiden, dass sie wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Oder für Menschen beten, die sich aufgemacht haben, um das Evangelium der Gnade in andere Länder zu bringen. Oder für unser Land oder für unser Bundesland oder für unsere Stadt. Darum, dass Gottes Willen sichtbar wird. Und wisst ihr was? Dieses Gebet und diese Bitte verändert unseren eigenen Blick auf unsere eigenen Anliegen. Gebet verändert. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ist euch aufgefallen, dass es bis zu diesem Punkt ausschließlich um Gott ging? Ganz anders als in vielen Gebeten, die ich gebetet habe und in vielen Gebeten, die ich schon gehört habe, in denen es hauptsächlich um uns und unsere eigenen Anliegen und mein und mir und mich und wenn ein 4-jähriges Kind zu einem 40-jährigen Papa kommt und ihn um etwas bittet, dann wird der Papa dem Kind wahrscheinlich nicht alles geben, um was dieses Kind bittet. Und zwar nicht, weil er ihm etwas vorenthalten will, sondern gerade, weil er dieses Kind so sehr liebt. Und diesem Kind zeigen will, es geht mir um die Beziehung, es geht mir darum, dass du mich immer besser kennenlernst, dass du mir immer mehr vertraust, dass ich einschätzen kann, was gut ist für dich. Und der Unterschied zwischen einem 4-jährigen Kind und einem 40-jährigen Papa ist viel kleiner als der Unterschied zwischen uns und Gott. Papa, du weißt, was gut für mich ist. Gib mir das. Und du weißt auch, dass ich denke, ich wüsste, was gut für mich ist. gib mir das, was wirklich gut für mich ist. Und dann haben unsere Anliegen ihren Platz hier. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir kommen dann zur Bitte. Auch wenn sich das vielleicht in unserem Alltag nicht immer so anfühlt, aber wir brauchen Gott, um versorgt zu sein. Nicht nur mit Essen. Gott will und er kann sich um alle Bereiche in unserem Leben kümmern, jeden Tag. Und diese Bitte bedeutet, wir vertrauen dir heute, für heute und morgen komme ich gerne wieder. Diese Abhängigkeit von Gott, die kollidiert total mit unserem Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Viel typischer für uns wäre es wahrscheinlich zu beten, mindestens mal mein wöchentliches oder mein monatliches oder besser noch das jährliche Brot gib mir, dann müsste ich auch nicht so oft kommen. Ist viel effektiver. Eine langfristige Zusage hätte ich gerne. Aber Gott macht es anders. Da, wo Menschen normalerweise sagen, ich kriege das alleine hin, ich kann für mich sorgen, da können wir durch die Beziehung zu Gott sagen, nein, ich leider nicht. Ich brauche dich, Gott. Und ich will dich. Wohin gehst du mit deinen Bedürfnissen? Zu Jesus? Was fehlt dir? Im Neuen Testament steht ein Vers in Jakobus 4, Vers 2, im hinteren Teil im Neuen in der Bibel. Da steht, ihr habt nichts, weil ihr ihn nicht bittet. Was sagt dieser Vers über Gott aus? Was sagt dieser Vers über mich aus? Und was sagt dieser Vers aus, was ich tun kann? Nehmt euch dafür mal Zeit. Gott drängt uns nichts auf. Er wartet sehr geduldig, bis wir uns an ihn wenden. Und wenn wir das nicht machen, ist das häufig Ausdruck von mangelndem Vertrauen ihm gegenüber. Und habt ihr gemerkt, dass alle Bitten hier im Plural stehen? Es geht gar nicht nur um mein Brot und meine Erlösung und meine Versuchung. Es geht um unser Brot, um unsere Schuld, um unsere Versuchung, um unsere Erlösung. Beziehung zu Gott gibt es nicht alleine. Beziehungspflege zu Gott gibt es alleine. Aber Beziehung zu Gott ist immer im Plural. Deswegen gibt es Kirche. Deswegen gibt es auch die gemeinsamen Gebetstreffen, dienstags morgens, donnerstags morgens und sonntags vom Gottesdienst. Gemeinsam zu Gott, unserem Vater, sprechen. Und das schließt sich nicht aus und widerspricht sich nicht, sondern das ergänzt sich. Was heißt das konkret? Ich glaube, und das fordert mich sehr, sehr heraus, anders, ich glaube, es ehrt Gott, und das ist einer unserer Hauptwerte als Kirche, wir wollen mit allem, was wir tun, Gott ehren. Ich glaube, es ehrt Gott, wenn wir so großzügig sind, dass wir täglich wieder bei ihm um seine Versorgung anklopfen müssen. Ich glaube, dass das gemeint ist mit vertrauensvoller Abhängigkeit von dem Gott, der alles hat und alles jederzeit geben kann. Und das fordert mich total heraus. Unsere Beziehung zu Gott zeigt sich dort am ehrlichsten, wo wir mit ihm alleine sind. Da kommt an die Oberfläche, wem oder was wir wirklich vertrauen. Und wer oder was wirklich unser Gott ist, der uns Sicherheit gibt. Und nachdem wir das alles freigelegt haben, kommen wir zum Kern dieses Gebets in Vers 12. Es geht nicht nur um Versorgung mit, sondern um Erlösung von. Von was? Von Schuld. So wie wir vergeben bekommen haben, können wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das ist auch wieder gegen unsere Natur, weil eigentlich wollen wir das Menschen spüren lassen, die uns was angetan haben. Und deswegen ist das ein wichtiges tägliches Gebetsanliegen und eine Erinnerung. Mach mich zu einer vergebenden Person und hilf mir, mit Schwierigkeiten und Versuchungen richtig umzugehen. Das ist die Bitte um Kraft, eine andere Richtung einzuschlagen, beziehungsweise die neue Richtung auch durchzuhalten. Hier betet jemand, der weiß, dass ihm in der Vergangenheit irgendwo nähere oder fernere Vergangenheit vergeben wurde. Das ist passiert durch Gott. Und er betet für die Gegenwart, dass er zu einem Menschen wird, der vergeben kann, und zwar denen, die an mir schuldig werden. Und das passiert jeden Tag und ich werde an anderen schuldig. Und es ist ein Gebet um die Zukunft und um Schutz vor Versuchung. Ich möchte da nicht wieder hin zurück. Ich will auf der Linie mit dir bleiben. Ich will nicht mehr da hinten hin. Und alle drei Aspekte gehören zu echter Umkehr dazu. Um Vergebung zu bitten und zu wissen, ich mache genauso weiter wie bisher, das ist keine echte Umkehr. Und deswegen ist das eine Herausforderung, praktisch für den Alltag. Hast du den Mut, Dinge beim Namen zu nennen und loszulassen und diesen Rucksack abzusetzen und Vergebung zu erleben und dann erleichtert, deinen Weg weiterzugehen? Ich schreibe manchmal Schuldbekenntnisse in mein Tagebuch und hoffe, hoffentlich liest das niemand. Es gibt gewisse Codes, die ich benutze. Der Herr weiß es. Gott, du weißt, was ich meine hier. Und du weißt, was ich gestern gemacht habe und vorgestern und heute Morgen und irgendwie, womit ich mein Leben lang schon kämpfe. Vergib mir und leite mich auf dem Weg in deine Richtung. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, das ist aber heftig. Ja, ist es. Aber das, was Jesus dafür getan hat, um das möglich zu machen, war auch heftig. Er musste dafür sterben und er hat diese Schuld, die vielleicht nur ich kenne und die mir angetan wird, auf sich genommen, damit wir sie loslassen können. Und hier ist die Bitte, hilf mir nicht zu vergessen, wie viel mir vergeben ist, damit ich anderen vergeben kann. Und mach mich zu einer Person, die mit Versuchungen und mit Schwierigkeiten in Zukunft richtig umgehen lernt. Hilf mir, mich an dich anzulehnen. Und die Frage ist, ist es das, was das Vaterunser bei uns auslöst? Ist es das, was es mit dir macht, ganz praktisch im Alltag? Ich komme zum Schluss. Wie ist es überhaupt möglich, dass ein Gebet uns verändert? Warum können wir durch Beten zu Menschen werden, die aufgeben, um Gott zu vertrauen? Die entspannt sind, um dem Papa zu folgen? Und ich finde es jeden Tag wieder neu faszinierend und begeisternd an Jesus, dass er uns nicht nur einen theoretischen Entwurf gegeben hat, so sollt ihr es machen, sondern dass er da selbst gebetet hat. Jesus, der Sohn Gottes, hat in seinem schwächsten Moment in seinem Leben auf dieser Erde, kurz vor seinem Tod im Garten Gethsemane, gebetet: Mein Vater. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich nicht ans Kreuz. Ich will nicht für die Sünden der Menschen sterben. Das ist zu schwer. Das kostet zu viel. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir können das Vaterunser nur beten, weil Jesus das schon mal für uns gebetet hat und weil er für uns betet. Ansonsten könnten wir das gar nicht, das wäre ein Geplapper. Aber wir beten zu einem Gott, der genau weiß, wie es sich anfühlt, schwach zu sein, weil er für uns schwach geworden ist. Weil er den Willen Gottes getan hat, sind wir heute gerettet. Weil er Gott vertraut hat, können wir ihm vertrauen. Er hat diesen großen Kelch, den bitteren Kelch getrunken. Er hat den großen Test erledigt, damit wir ausgestattet sind, in unserem Leben die kleinen Tests mit ihm zu bestehen. Weil Jesus am Ende seines Lebens gebetet hat, mein Vater, können wir jeden Sonntag beten, unser Vater. Damit es uns verändert und unser Vertrauen auf Gott stärkt. Denn sein ist das Reich und die Kraft, die wir nicht haben, und die Herrlichkeit, die wir gerne hätten, in Ewigkeit. Amen. Bevor wir jetzt gemeinsam das Vaterunser singen, lade ich euch ein, aufzustehen. Ich möchte gerne das Vaterunser beten, und zwar mit einer Übersetzung aus der Kinderbibel. Und dann haben wir es unterschiedlich gehört und guckt, was in eurem Herzen ankommt. Lasst uns aufstehen, ich möchte das beten, und dann singen wir gemeinsam das Vaterunser. Lieber Papa, wir wollen dich besser kennenlernen und ganz nah bei dir sein. Bitte zeige uns, wie das geht. Mach alles Krumme in der Welt wieder gerade und in unseren Herzen auch. Tu das, was das Beste für uns und die Welt ist, so wie du es auch im Himmel machst. Bitte gib uns heute das, was wir brauchen. Vergib uns, wenn wir etwas falsch gemacht und dir wehgetan haben. Vergib uns, so wie wir auch anderen vergeben, die uns wehtun. Rette uns. Wir brauchen dich. Wir möchten nicht mehr vor dir weglaufen. Beschütze uns vor unseren Feinden. Du bist so stark, Gott. Du kannst alles tun, was du willst. Du bist derjenige, der alles bestimmt. Jetzt und für immer und ewig. Wir finden dich wunderbar. Amen.